Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Der Podcast, bei dem Flo ein Radrennen gefahren haben wird.
Was ist das für ein Intro? Bitte um Aufklärung.
Wir haben die Folge mit der Jana aufgenommen, eine Woche vor meinem vermeintlichen Start beim Seven Serpents Bike Race, und wir werden die Folge, zumindest geplanterweise, 2 Wochen nach meinem Finish beim Seven Serpents Bike Race ausstrahlen. Deshalb das komplizierte Intro.
Es ist wirklich kompliziert, weil es startet heute das Race Around Niederösterreich, wo der Flo und ich beide am Start sind. Natürlich können wir jetzt heute keinen Podcast produzieren, unmöglich, aber wir haben die Folge schon seit einigen Tagen im Kasten, und seitdem wir die im Kasten haben, ist viel passiert. Der Flo wird ein Gravel-Rennen gefahren sein vorige Woche und hat die Tipps, der ja von der Jana Kesenheimer, die heute das zweite Mal bei uns ist, beim Interview bekommen hat, schon umgesetzt, aber wir wissen noch nicht, wie es gelaufen sein wird.
Genau. Jedenfalls ist der heutige Podcast der perfekte Podcast, um in Weitra das Pacecar aufzubauen. Das heißt, alle da draußen, die jetzt gerade in Weitra vor am offenen Auto stehen und fluchen, weil es irgendwelche Pickerl nicht aufkriegen oder weil irgendwas mit der Elektronik nicht funktioniert, Grüße gehen raus. Und ich habe jetzt extra gesagt, in Weitra und nicht in Weitra im Regen, weil wir hoffen aufs Beste.
Vielleicht haben wir jetzt einmal Race Around Niederösterreich mit ein bisschen wärmeren Temperaturen. Die letzten beiden Jahre waren wahnsinnig kalt. Da war es allerdings auch September und Anfang Mai. Jetzt ist es Ende Mai. Von dem her könnten wir etwas mehr Glück haben. Aber an dem Tag, wo es losgeht, nehmen wir den Podcast nicht auf. Das heißt, wir wissen es nicht, wie es werden wird.
Wir werden es gesehen haben.
Aber jetzt ist Schluss mit dem Gaukeln. Wer wissen möchte, wie es dem Flo bei seinem ersten Unsupported-Rennen gegangen ist, kann sich die Episode anhören, die vorige Woche rausgekommen ist. Wer den ersten Teil mit Jana Kesenheimer hören möchte, kann sich die Folge von vor 2 Wochen anhören. Und wer den zweiten Teil mit Jana Kesenheimer hören möchte, der
ist heute genau richtig, denn wir werden das Interview mit der Jana, den zweiten Teil, jetzt abspielen.
Ja, mittlerweile sind einige Wochen vergangen seit unserer ersten Episode mit der Jana Kesenheimer. Sie hat jetzt wochenlang vor ihrem Laptop gewartet auf die Fortsetzung. Und der Flo ist auch wieder retour von Seven Serpents.
Und wir wissen nicht, wie es mir dabei gegangen ist, wie mein Abenteuer unsupported gelaufen ist. Es wird sicher eine eigene Sitzfleisch-Episode dazu geben.
Ja, gegeben haben.
Gegeben haben werden.
Vielleicht tut der Hintern noch weh.
Genau, egal wie lang es her ist, der Hintern wird noch wehtun.
Wahrscheinlich, ja.
Hallo, liebe Jana, schön, dass du noch einmal Zeit hast für uns. Und wir haben jetzt natürlich den Faden nicht verloren. Für alle, die vielleicht noch die erste Episode mit dir nachhören möchten, man findet sie auf Spotify, und wir haben quasi über Three Peaks gesprochen bei der ersten Episode, über den Weg, wie du zum Radfahren gekommen bist, über die Studie, die du über den gesundheitlichen Aspekt mit, oder wo du mitgeholfen hast im Ultracycling-Sport. Und wir haben dann aufgehört mit dem Gran Guanche auf den Kanarischen Inseln. Und da möchten wir heute gern fortsetzen.
Ja, also das Gran Guanche war für mich ja das erste Gravel-Rennen, das erste Offroad-Rennen. Und davor dachte ich, ach ja, das heißt Gravel Audax, das ist nicht so richtig ein Rennen und es dauert nur 3 bis 4 Tage. Das wird bestimmt Peanuts verglichen zum Three Peaks. Und wurde dann aber sehr schnell eines Besseren belehrt.
Vielleicht darf ich da gleich ganz kurz einhaken. Wenn du Audax sagst, das heißt Audax Pace, weil man ja zwischen den Inseln mit einer Fähre fahren muss und da gibt's fixe Abfahrtzeiten, die alle erreichen müssen. verstehe das richtig, vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen.
Genau, also es wird offiziell nicht als Rennen deklariert, weil halt diese Fährzeiten berücksichtigt werden müssen. Und zum Beispiel die letzte Fähre fährt nur ein einziges Mal am Tag. Und wenn man die halt nicht erwischt, dann passen sich natürlich die Leistungsunterschiede wieder wahnsinnig schnell an. Also ich musste zum Beispiel auf die letzte Fähre dann 20 Stunden warten, in der alle anderen wieder auffahren konnten. Und das macht das Rennen dann natürlich ein bisschen zunichte. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja am Ende jemand, der als erstes ankommt und als zweites und als drittes und als viertes und als fünftes. Deshalb, je nachdem, wie kompetitiv man das angeht und was man da für sich selbst erleben will, kann es natürlich auch zu einem Rennen ausarten.
Es ist ein bisschen wie bei den Radmarathons, wo es auch kein Rennen ist, aber wo es dann trotzdem ein Excel-File am Ende gibt, das man nach Zeit sortieren kann und dann weiß man ungefähr, wo man gelandet ist.
Es kann auch jede Trainingsfahrt in ein Rennen ausarten, also das Potenzial gibt es immer.
Stimmt. Ja, also für mich war es tatsächlich auch eher Rennen, weil ich weiß, wenn ich, sobald ich irgendwo an der Startlinie stehe mit anderen Leuten und so einen Tracker in meinem Gepäck habe, will ich das so gut wie möglich machen. Also jede Strecke, die ich irgendwie so bewältige, will ich halt so gut, wie es mir möglich ist, fahren. Und so war das dann natürlich auch.
Wie war das mit der Streckenführung? Losgegangen ist es ja auf La Graciosa, oder? Das ist diese ganz kleine Insel vor Lanzarote.
Ja, auf Lanzarote war der Start.
Auf Lanzarote, okay.
Genau, da sind wir alle zusammen gestartet. 22 Uhr abends, also direkt in die Nacht. Es war total cooles Erlebnis. Also es war Vollmond, die Nacht war sehr hell. Das heißt, obwohl das dann alles im Dunkeln stattgefunden hat, war es doch so viel, dass man die Landschaft und dieses vulkanische Gestein und die schwarze Lava um sich herum irgendwie ahnen konnte. Und ich war mega überrascht, aber ich konnte da ganz gut mit den ersten 5, 6, 7 Männern mithalten und bin dann mit denen wirklich im richtigen Party-Pace durch die Nacht gefetzt und es war einfach voll die Gaudi, es war ein mega cooles Erlebnis, schon die erste Nacht. Und dann war ich natürlich nach dieser schnellen ersten Etappe auch angefixt, mich da dran zu halten und habe dann ja dieses Tempo zumindest bis auf Teneriffa ganz gut mitfahren können.
Wie lang ungefähr ist man da durch Lanzarote unterwegs? Weil ich glaube, viele waren schon einmal dort oder viele kennen die Insel. Ich bin selbst schon mal dort gewesen auf Trainingslager und ich kann mich erinnern, es war die ersten 3 Tage wahnsinnig spannend. Man sieht einfach die schöne Landschaft, den Aussichtspunkt, den Mirador im Norden, die Vulkanebene irgendwo im Süden, den Timanfaya Park und dann merkt man halt so ab Tag 4, wenn man so jeden Tag so 6, 7 Stunden trainiert, okay, jeden Tag eine Inselrunde plus noch 1, 2 Stunden zickzack. Und irgendwie noch in der zweiten Woche kennt man halt schon alles und die Insel ist halt dann fast zu klein. Wie lange habt ihr da ungefähr braucht für die Durchquerung?
Also ich habe 2 Inseln am Tag gemacht quasi. Eine nachts, eine tags. Das hat dann in den 3 Tagen dazu geführt, dass ich 3 von den 5 Inseln bei Nacht gefahren bin. Also wahnsinnig viele Tipps über die Landschaft oder so kann ich nicht abgeben, weil ich halt nur auf den Lichtkegel meiner Lampe beschränkt gesehen habe, das allermeiste. Aber ich fahre wahnsinnig gern nachts und das war deshalb auch wirklich cool. Also ich habe pro Insel so, ich weiß nicht, 7, 8 Stunden die Strecke ungefähr verbracht.
Zwischen den größeren Inseln fahren die Fähren auch öfter, da hast keine Wartezeiten gehabt oder keine großen.
Genau, da fahren die Fähren öfter, also so alle 1 bis 2 Stunden, allerdings oft nur bis 18 Uhr. Das heißt, wenn man da halt die letzte Fähre verpasst, muss man wieder die ganze Nacht pausieren. Ich habe das aber wirklich bis auf Teneriffa so hinbekommen, dass ich immer die allererste Fähre, die möglich war, erreicht habe und dann in dieser ersten Gruppe immer mitfahren konnte. Und auf Teneriffa habe ich dann aber gemerkt, nach den ersten 5, 6 Kilometern, ja, dass es jetzt wirklich wahnsinnig schwierig wird, da noch dran zu bleiben und hatte dann, um mich auch ein bisschen selbst zu schützen, direkt die Fähre für den nächsten Tag gebucht. Also ich habe angehalten, mich an den Straßenrand gesetzt und die Fähre für den nächsten Tag gebucht, sodass ich ja, das gar nicht erst versuche quasi. Und dann habe ich tatsächlich nach 3 Tagen das erste Mal was Richtiges gegessen, das erste Mal meine Zähne geputzt und habe dann da quasi ein bisschen trotzdem harten, also ich meine, es war trotzdem 4.500 Höhenmeter, aber ein bisschen entspannteres Tempo als die Tage davor. Und habe mal ein bisschen geschlafen und bin dann die letzte Insel in der Nacht gefahren und war dann trotzdem, ich glaube, 6. oder 7. Genau, also die erste von der 2. Fähre.
Also bei dem Rennen, so Teneriffa, der große Decider quasi, auch natürlich mit dem hohen Berg, über den war auf jeden Fall zum Drüberfahren, oder?
Ja, genau, ja. Also wir sind natürlich nicht immer von Nord nach Süd den schnellsten Weg über diese Inseln, sondern oft mal ins Landesinnere, dann wieder zurück. Also es war, der Veranstalter hat sich wirklich eine wahnsinnig coole Strecke ausgedacht, die, obwohl sie Offroad war, wirklich zu 99% fahrbar war. Also man musste sehr wenig schieben und kraxeln, sondern es war wirklich, wirklich cool durchdacht und schön und alles fahrbar, ja.
Ich habe mir im Vorfeld dieses Gran Guanche Rennens das selbst auch angeschaut, weil ich ja auf Gran Canaria war, auf Trainingslager, und da wäre sich das zeitlich fast ausgegangen, irgendwie, dass ich zumindest bei der Road Edition mitfahren vielleicht hätte können. Aber ich habe dann gedacht, irgendwie habe ich das Konzept nicht ganz verstanden, weil man fährt halt Insel für Insel und egal, ob man schnell oder langsam ist, außer man verliert jetzt wirklich sehr viel Zeit, aber ich denke mal halt so, wenn man die Spitzenfahrer anschaut, man kann vielleicht 20 Minuten Vorsprung rausfahren und dann sitzt man am Hafen und alle warten wieder gemeinsam auf die Fähre. Und ich meine, das ist ein bisschen eigenartig, weil halt irgendwie ein Etappenrennen, wo man sich aber dann nicht wirklich von den anderen ablösen kann, sondern auf der Fähre sitzen alle wieder gemeinsam. Und vielleicht wird es erst auf der letzten Insel quasi in einem Sprint-Finish oder so entschieden. Und ich glaube, beim Ulrich, bei der Road Edition war es dann auch so. Und ich habe mir dann auch gedacht, ist es wirklich ein zusammenhängendes Rennen, wenn man auf den Fähren ja dann doch wieder recht lange Pausen hat oder dort vielleicht auch schlafen kann, auftanken kann, essen kann. Aber das war eben, wie gesagt, nur meine Vermutung. Aber du erzählst uns jetzt schon, dass es halt trotzdem sehr, sehr fordernd war und schon Renncharakter gehabt hat, oder?
Ja, also ich dachte, wie ich das beschrieben habe, ich bin gleich davon ausgegangen, wie du das jetzt beschrieben hast. Aber tatsächlich hat sich das ziemlich schnell dezimiert. Also ich glaube, auf der 2. Fähre waren wir schon nur noch zu 7. oder zu 8. Und so wurden das halt immer weniger quasi. Und natürlich sind dann die letzten 5 Fahrer, also 5 Fahrer haben es auf die letzte Fähre quasi auf El Hierro noch abends geschafft von Teneriffa. Und die haben sich da dann schon, glaube ich, ein relativ krasses Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Aber das wurde schon von Insel zu Insel deutlich weniger. Und ich dachte auch, ach, das mit dem Schlaf wird dann kein Problem, weil ich habe ja die Fähren. Aber das war alles andere als entspannt. Also die längste Fähre war, glaube ich, 2 Stunden unterwegs. Und man muss sich halt vorstellen, das war auch mein einziger Stopp. Also alles Resupply hat nur auf der Fähre stattgefunden. Also ich kam da an, musste mein Fahrrad abstellen, dann alle meine Sachen aufladen, also eine Steckdose suchen, den Tracker aufladen, meine Schaltung, also diesen SRAM-Akku, dann mir Wasser organisieren. Wasser war schon ein bisschen ein Problem. Selbst essen und trinken, Essen kaufen für die Fahrt, dann vielleicht noch kurz zur Toilette gehen, vielleicht mal das Gesicht waschen und dann will man noch schlafen. Da bleibt vielleicht dann eine knappe Stunde übrig. Dann muss man rechtzeitig wieder zum Fahrrad. Und die Fähre ruckelt und hat einen krassen Seegang. Also tatsächlich sind auch Leute wirklich seekrank geworden, für die dann die Fähre alles andere als erholsam war. Also es ist so viel Pause, wie ich mir das auch auf den Fähren erhofft hatte, war es nicht.
Flo, du bist jetzt ja in dem Moment, wo wir aufnehmen, des Seven Serpents noch nicht gefahren. Das heißt, jetzt rückblickend wirst du sagen können, werden, haben. Wie war das bei den Fährfahrten bei deinem Rennen?
Ja, ich kann nicht sagen, wie es gewesen sein wird, aber ich kann jedenfalls sagen, dass ich die Fährzeiten schon kenne. Es sind nur 2 ganz kurze Fähren zu je 10 oder 15 Minuten. Die eine fährt die ganze Nacht im halbe Stunde Takt über Nacht und tagsüber im 15 Minuten Takt, und die andere Fähre hat eine Betriebsunterbrechung zwischen 23.55 Uhr und 4 Uhr. Das heißt, im allerschlimmsten Fall sollte ich da 4 Stunden im Hafen verbringen, wenn es ganz blöd läuft. Aber die erste Fähre kommt nach 400 Kilometer, glaube ich. Da wird, also ich sehe mich nicht in der Spitzengruppe der ersten 5. Und ich glaube auch nicht, dass da noch große Unterschiede gemacht werden in der Fähre. Aber wir werden sehen. Vielleicht bin ich ja als Erster auf der Fähre und schaffe als Erster die und Einziger die 23.55 Uhr Fähre und habe dann 4 Stunden Vorsprung. Wir werden sehen.
Naja, irgendwann muss man eh schlafen, oder?
Genau.
Diana denkt jetzt wahrscheinlich gerade, was reden die zwar daher von irgendeiner Zeitreise? Aber jetzt wieder zurück zu dir. Jetzt hast du dieses Gravel-Rennen gemacht und das Three Peaks auf der Straße. Was fasziniert dich irgendwie mehr oder wie siehst du die Vorteile, weil Gravel Rennen und generell Räder und einfach die ganze Sportart wird jetzt immer beliebter. Was kannst du dem alles abgewinnen oder wo fühlst du dich wohler?
Ja, gute Frage. Also zuerst mal muss ich sagen, dass bei dem Gravel-Rennen halt Probleme aufgetreten sind, über die ich davor überhaupt nicht nachgedacht habe. Zum Beispiel, dass ich halt nicht ständig aus meiner Food-Pouch so rausessen kann, weil durch diesen krasse Erschütterung da halt alles rausfällt. Man kann nicht ständig die Hände vom Lenker nehmen, also man muss wirklich, man kann nur zu bestimmten Zeitpunkten mal schnell was essen. Das hat dann dazu geführt, dass ich halt, glaube ich, viel zu wenig gegessen habe, die ersten 2 Tage vor allem, weil ich halt dieses ständige Snacken, wie ich das sonst mache, auf dem krassen Schotter, also es war wirklich zum Teil heftig, halt gar nicht so praktizieren konnte. Und da war ich sehr froh um den Rucksack, den ich hatte, weil ich hatte das Wasser auf meinem Rücken mit einem Schlauch, weil so konnte ich halt zumindest trinken, wann auch immer ich wollte, ohne wirklich die Hände vom Lenker nehmen zu müssen. Also das war halt eine Sache, über die ich davor so gar nicht nachgedacht hatte, dass es tatsächlich ein riesiger Unterschied zu dem Straßenrennen ist, wie ich das sonst kannte. Und ich glaube, so hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Also ich bin gerne auf der Straße unterwegs und lege mich mal eine Weile auf die Auflieger. Das hat irgendwie auch so ein bisschen was Meditatives, vor allem nachts. Ich bin da auch sehr gern alleine. Und das mag ich am lange Straße fahren schon sehr. Also auch nachts irgendwelche Pässe fahren. Ich fühle mich da wirklich wohl. Jetzt beim Gran Guanche war es so, dass ich da schon eher ein bisschen Sicherheitsbedenken hatte manchmal. Also zum Beispiel in der allerletzten Nacht war ich dann recht schnell alleine. Es hat angefangen zu regnen. Es war wirklich kalt. Wir sind auf dem Gipfel auf 2000 Meter. Meine Haare sind gefroren. Das heißt, es war wirklich, wirklich kalt. Und das war mitten in der Pampa, also ein Wanderweg zum Teil mit Schiebestücken. Rechts ging es den Abgrund runter, also am Berg, und die Sicht war vielleicht 1 Meter weit wegen Nebel. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, boah, wenn irgendwas passieren sollte, dann ist es schon eine andere Nummer, als wenn ich nachts über einen Tourmalet fahre oder so. Und da habe ich mich tatsächlich auch unwohl alleine gefühlt, weil ich dachte, wenn da irgendwas passiert, dann ist es aus. Also da wird so schnell dann niemand kommen. Und habe dann in der Situation, in der ich war, einfach nochmal kräftig Gas gegeben, weil ich wusste, dass ein Pair, 2 Italiener nämlich, vor mir waren. Und die habe ich dann eingeholt und wir waren zu dritt und haben uns, glaube ich, allesamt zu dritt wohler gefühlt. Und das war dann eine gute Strategie für die Nacht, aber das war so eine Erfahrung, über die hatte ich mir davor halt keine Gedanken gemacht. Und die kannte ich auch nicht aus dem Straßenultrarennen. Also da fühlt es sich für mich nie wirklich gefährlich an. Und das war nachts irgendwo auf einem Gipfel am Wanderweg bei den Wetterbedingungen halt schon nochmal was anderes, ja.
Jetzt sagst du, dass du dich im Gelände irgendwie ein bisschen unsicher gefühlt hast, einfach aufgrund des Straßenbelags beziehungsweise halt des Nicht-Straßenbelags. Du hast halt vielleicht keinen Verkehr, oder? Der im Gelände im Prinzip ein Faktor ist und auf der Straße schon.
Ja, das stimmt. Technisch kam ich da gut durch. Also ich war selbst überrascht, dass ich mit den 5, 6, 7 schnellen Männern da vorne so gut mithalten konnte. Also auch, es war viel Sand, viel sehr grobes Geröll, das alles mega gut funktioniert hat. Also insofern habe ich mich da schon fahrtechnisch sicher gefühlt, aber halt einfach nachts im Nebel und krassem Wind Also wenn da irgendwas passiert, wie auch immer, dann ist man halt schnell aufgeschmissen. Und das ist so ein bisschen halt was anderes am Berg als auf einer Passstraße.
Straps sei größte Angst, oder es soll jetzt nicht negativ klingen, ist wirklich berechtigt, ist ja eher der Verkehr. Weil war oft in der Nacht am Tourmalet um 4 Uhr in der Früh, rechnet man eher nicht mit einer Radfahrerin, auch wenn sie noch so gut beleuchtet ist. Also für Autofahrer ist das schon ein bisschen immer, kann es durchaus zu schwierigen Situationen kommen.
Ich muss sagen, dass mir vielleicht der Verkehr sogar in der Nacht gar nicht so, dass ich gar nicht so viel Respekt davor hätte oder Angst, sondern eher auch tagsüber. Also im Prinzip rund um die Uhr. Natürlich ist nachts möglicherweise das Problem, dass man schlecht gesehen wird oder dass die Autofahrer nicht mit Radfahrern rechnen. Aber tagsüber ist der Verkehr natürlich viel, viel mehr. Und da sind LKWs unterwegs und da ist halt richtig viel los auf der Straße. Und dann kommt irgendwie nur der Faktor dazu, dass man in der Nacht teilweise ja doch besser gesehen wird. Weil halt, wenn im Dunkeln ein Scheinwerfer daherkommt, sticht das halt richtig ins Auge. Und tagsüber, wenn halt viel los ist, kann sein, dass im Getümmel quasi, im starken Betrieb, im starken Verkehr auf der Straße, halt ein Radfahrer nicht so ins Auge sticht und nicht so gut gesehen wird. Und es hat ja, wenn es Unfälle gibt bei den Ultrarennen, ist ja das auch sehr oft tagsüber passiert. Und deswegen ist halt im Prinzip auch die Frage, wie du das siehst, was man dazu beitragen kann, dass es so sicher wie möglich ist, weil man kann nie ausschließen, dass es zu einem Sturz oder einem Unfall kommt, aber man kann natürlich seinen Beitrag dazu leisten, dass das Risiko so gering wie möglich ist.
Ja, also zuerst mal, ich würde da voll zustimmen. Also ich selbst fühle mich auch nachts im Straßenverkehr eigentlich sicherer, weil da passieren einen vielleicht, wenn es hochkommt, 5 Autos in der Nacht und man selbst leuchtet aber wie ein Tannenbaum. Und ich habe das Gefühl, da halten die Autos viel mehr Abstand und fahren viel langsamer und vorsichtiger vorbei. Als tagsüber, wenn es alles so husch husch geht, jeder ist irgendwie im Stress. Auch die frühen Morgenstunden finde ich manchmal schwierig, wenn die Leute irgendwie auf dem Weg zur Arbeit Stress haben oder wie auch immer. Also ich sehe das wie du, dass es tagsüber kommt, mir persönlich auch irgendwie gefährlicher vor. Und ich habe auf den Straßenrennen, ich beklebe mein Fahrrad immer mit so Reflective Tapes auch, so dass halt nicht nur ich, sondern auch die Laufräder, die sich ja bewegen, leuchten. Ich habe solche Tapes an meinen Beinen und um meinen Oberkörper, also diese Bänder, die halt leuchten. Und ja, ich glaube, die Sichtbarkeit ist schon wichtig. Da kriege ich jetzt bestimmt Kritik, weil ich immer mit dunklen Trikots rumfahre. Zu Recht. Also tagsüber bin ich weniger Neon unterwegs. Was vielleicht weniger vorbildlich ist, ja. Aber ich glaube, das ist alles, was man machen kann, ja.
Ja, und ich glaube, tagsüber mit Licht fahren, zumindest blinkendes Rücklicht, ich meine, das ist bei den Wettkämpfen ist es sowieso mittlerweile, glaube ich, überall fast im Reglement vorgeschrieben. Aber ich mache das auch fast immer mittlerweile tagsüber, dass ich zumindest hinten ein rotes Blinklicht oben habe. Und ich habe schon den Eindruck, dass, wenn man mit einem roten Blinklicht hinten oben auch im Training unterwegs ist, so der Abstand, wenn man überholt wird oder einfach so die Wahrnehmung etwas besser ist. Zumindest ist das so mein subjektives Empfinden.
Ja, also ich zum Beispiel trage auch dann tagsüber, sobald es anfängt zu regnen oder ein bisschen nebelig wird oder wenn ich durch einen längeren Tunnel fahre, auch diese neongelbe Reflective Weste am Oberkörper. Auch das ist ein bisschen mühsam, wenn man das dann auf dem Fahrrad machen muss und wenn man irgendwas sehr, sehr müde wird und sich dazu überwinden muss. Aber ich glaube, es lohnt sich, das zu investieren, ja.
Ja, in dem Fall geht Sicherheit vor Style.
Ja, und auch für mich ist es eh immer so ein Punkt, irgendwann in dem Rennen wird alles andere außer Radfahren mühsam. Also jedes Mal anhalten ist unfassbar anstrengend. Also manchmal zögere ich muss pinkeln, aber ich zögere ewig lang raus, bis ich irgendwo halt oder Wasser, weil es einfacher ist, immer weiterzutreten. Und dann kommt einem das, dann denkt man, ach, durch den Tunnel kann ich jetzt schon schnell so fahren. Weil anzuhalten, dieses Ding rauszukruscheln, das sich da anzuziehen, das ist halt mühsamer, als einfach da durchzutreten. Und das ist so ein bisschen wichtig, dass man da appelliert, es dann doch zu machen.
Jetzt habe ich noch einen Tipp für dich. Wenn du mal beim Race Across Italy teilnimmst, so wie ich unlängst, da gibt's im Starter-Sackerl für alle Teilnehmer ein, wir haben es Helmkondom genannt. Also ich glaube, man nennt es Raincover, also diese Helmhaube, die man sich drüber stülpen kann, wo wir ein bisschen drüber gescherzt haben, weil wir nicht genau wissen, wofür ist das eigentlich. Aber diese Helmhaube vom Race Across Italy ist neongelb und hat Reflektoren. Also ist meine Empfehlung, du solltest da damit teilnehmen und dann hast du für die Zukunft ein leuchtendes Helmkondom. Das ist großartig.
Ja, Glückwunsch übrigens. Also nicht nur zu deinem Helmkondom, sondern vor allem zu deinem Sieg.
Ja, danke.
Ja, wieder eindrückliches Rennen, das du da abgeliefert hast.
Dankeschön, ja. Und das trotz Helmkondom, ja. Was sicher nicht aerodynamisch ganz perfekt ist, aber es hat so lustig ausgetürmt, wir müssen kurz aufsetzen für ein Handyfoto.
Du hast jetzt immer wieder Dinge erwähnt, die du offensichtlich dabei hast. Eine Zahnbürste, eine Reflective Vest, wahrscheinlich ein Regengewand. Vielleicht kannst du uns so ein paar Sachen sagen, ohne zu viel Geheimnisse zu verraten, was so dein Setup ist und vielleicht im Unterschied dazu dein Gravel-Setup und nachdem das dein erstes Gravel-Rennen war, wo du Verbesserungspotenzial in deinem Gravel-Setup siehst.
Ja, ich glaube, so ein großes Geheimnis ist das gar nicht, weil für jeden Fahrer und für jede Fahrerin ist ein ganz anderes Setup das Ideale. Also ich glaube, ich gebe da immer gerne Tipps und ich antworte auch immer auf die Fragen, die mir da auf Instagram zum Beispiel gestellt werden. Aber ich glaube, am allerwichtigsten ist, dass man da seine eigene Erfahrung macht und ausprobiert, was für einen selbst gut taugt. Und natürlich gibt's Dinge, die irgendwie unverzichtbar sind, wie eine gute Regenjacke, ein guter Schlafsack, der sich klein packen lässt, ein gutes Lichtkonzept, also dass man sich da einfach Gedanken macht. Aber ich glaube so, da gibt's sehr viele Vorlieben, was für jemand wichtig ist, was für mich nicht wichtig ist oder so. Mein Anspruch ist halt, dass ich immer so ja minimalistisch wie möglich unterwegs bin. Bei den Rennen, die ich jetzt so gefahren bin, kann man auch meistens alles am Weg irgendwie kaufen, falls man dann doch irgendwie was braucht. Ist mir letztes Jahr beim Three Peaks passiert, dass ich mir eine Winterjacke kaufen musste, die ich natürlich nicht dabei hatte. aber das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf, glaube ich, behalten, dass das ja auch eine Möglichkeit ist, sich im Notfall irgendwas dazu zu kaufen. Und ja, Gravel im Vergleich zur Straße ist bei mir vor allem dahingehend anders, dass meine Fahrräder sind halt sehr klein, weil ich sehr klein bin. Und normalerweise transportiere ich das Wasser in so einem Gestell an meinem Sattel, weil ich eine Rahmentasche bevorzuge, weil ich da recht viel unterbekomme, aber dann keinen Platz mehr für die Flaschen habe. Und beim Gravel-Setup ist es aber nicht möglich, weil dieses Gestänge am Sattel halt bricht, wenn es zu viel Erschütterung gibt. Und deswegen hatte ich beim Graveln dann diesen Rucksack mit dem Wasser auf dem Rücken, was ich jetzt auf der Straße so glaube nicht machen würde. Aber ansonsten habe ich da eigentlich die gleichen Dinge dabei. Also eine Isomatte, die sich klein packen lässt, ein Schlafsack, je nach Temperatur, in der Regel beim Rennen so ein leichter Sommerschlafsack, eine Rettungsdecke oder ein Biwaksack, genau. Eine Daunenjacke habe ich eigentlich auch immer dabei, sowas.
Und ab jetzt eine Winterjacke, oder hast die dann auch wieder abgeben oder hast du die dann mit ins Ziel nach
Barcelona genommen? Die war enorm teuer. Ich habe mir die in Interlagen für 400 oder 500 Euro gekauft. Die habe ich dementsprechend immer noch, weil die hat sich zum Skitour noch gelohnt.
Ja, ich habe bei meinem Transalp in der Schweiz versehentlich mein Handy aus dem Flugzeugmodus raus und habe nach 5 Minuten die Warnung kriegt, dass ich schon 85 Euro Handyrechnung habe, weil im Hintergrund die ganzen Apps, dabei wollte ich eigentlich nur auf Booking nachschauen, den Code zum Einchecken. Das ist auch was ich gelernt habe in der Schweiz. Handy ausgeschaltet lassen und Booking-Code notieren offline.
Ja, also in der Schweiz offline beim Rennen ist auch schon nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil man halt nichts im Internet nachschauen kann, so einfach. Also tatsächlich relativ schwierig, ja.
Und die Bekleidungsboutiquen sind auch nicht unbedingt für die Bestpreisgarantie bekannt.
Nein, vor allem, wenn es schnell gehen muss.
Ja. Ich meine, sowieso gedacht, dass das vielleicht eine Strategie sein könnte, bewusst weniger mitzunehmen, um sich von vornherein schon unter Anführungszeichen eingeplant, irgendwo etwas schnell kaufen zu können. Und wenn man es dann nicht mehr braucht, halt in einen Altkleidercontainer als Spende oder so einwerfen. Gibt es da eigentlich auch ein Reglement, ob das erlaubt ist oder ob das irgendwie nicht erlaubt ist, dass man sich quasi unterwegs Dinge kauft und wieder weggibt? Oder muss man quasi alles, was man am Start hat, auch ins Ziel bringen?
Ja, also das ist, glaube ich, auch von Veranstalter zu Veranstalter sehr unterschiedlich. Zum Beispiel beim Transcontinental und beim Transpyrenees darf man nichts heimschicken oder sowas. Man darf auch kein Gepäck irgendwo deponieren, sondern muss immer alles dabei haben. Bei anderen Rennen ist es ein bisschen lockerer, also da muss man sich einfach dieses Manual dann genau durchschauen. Beim Gran Guanche zum Beispiel, auch beim Three Peaks ist es erlaubt, dass man sein Gepäck irgendwo deponiert, wenn man zum Beispiel eine Sackgasse fährt und wieder zurück. Und da nicht ständig alles dabei haben muss. Aber genau, das kann von Rennen zu Rennen halt sehr unterschiedlich sein. Ja, ich persönlich habe noch nie irgendwas absichtlich weggegeben oder bin irgendwas losgeworden. Also wenn, dann geht irgendwas kaputt oder ich verliere irgendwas. Aber das war dann meistens eher blöd.
Vor allem nicht die teure Winterjacke.
Ja.
Weil du vorher irgendwie so zwischen den Zeilen angesprochen hast, dass du gerne auch Tipps gibst und auf Instagram Fragen beantwortest, auf das würde ich auch noch hinweisen. Also dein Instagram-Kanal oder Profil oder wie nennt man das? Dein Instagram auf jeden Fall. Sehr empfehlenswert. Ich bin auch Follower und du hast da zum Beispiel auch Fotos drinnen von deiner Packliste, also von deinem Bike, wie du es ausgerüstet hast vor dem Start. Und da kann man nicht nur das mitverfolgen, was du alles machst und welche Rennen oder welche Touren du fährst, sondern eben auch wirklich ja, praktische Tipps sich holen oder dir Fragen stellen. Und wir werden das dann auch in den Shownotes nochmal verlinken, dein Profil. Und das ist wirklich ein großer Tipp.
Ja, danke.
Alle.
Ja, tatsächlich ist es auch so ein bisschen meine Motivation überhaupt. Also es war die Motivation für mich, in diesem Film dabei zu sein. Und es ist auch die Motivation, irgendwie einen Podcast zu sprechen und auch mein Instagram zu pflegen, weil ich gern, ja, das macht mir selbst so viel Spaß und es ist cool, wenn es andere Leute auch taugt. Und Fahrradfahren ist sowas Zugängliches. Es ist nicht wie irgendwie Basejumping oder Fallschirmspringen oder, sondern theoretisch kann jeder auf sein Fahrrad sitzen und einfach losfahren. Und das kann eigentlich jeder. Und da dann für Fragen offen zu sein, zu zeigen, dass es einfach geht, ist mir ein großes Anliegen. Und deswegen, ja, antworte ich auch immer täglich auf bestimmt 5 bis 10 Fragen auf Instagram zu irgendwas. Also keine Scheu. Mir macht das wirklich Spaß, das irgendwie so, ja, nahbar zu machen, oder ja.
Sehr schön. Das, was jetzt so geklungen hat wie eine Abmoderation vom Straps, war eigentlich nur ein Themenwechsel, weil eigentlich wollte man noch darüber sprechen, du hast das kurz jetzt in einem Halbsatz erwähnt, das Transpyrenees, und das ist dein nächstes Rennen, Projekt, wie soll man es nennen? Da wirst du jedenfalls am Start stehen.
Ja, davor kommt noch ein bisschen was anderes. Also ich fahre in 3 Wochen das Mittelgebirg Classic. Das ist ein neues Rennen in den Vogesen und im Schwarzwald. Im Juni starte ich noch bei Dead Ends in Cake und dann im September das angesprochene, ja, doch sehr prestigeträchtige Transpyrenees dann. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, ja.
Bitte erzähl uns ein bisschen was über das Mittelgebirge Klassik, hätte ich jetzt gesagt, aber du hast gesagt, es nennt sich Klassik.
Genau, das hat nämlich den Ursprung, dass es in Deutschland und in Frankreich verläuft. Und
deswegen.
Die Veranstalter, die ich letztes Jahr beim Two Volcano Sprint kennenlernen durfte, die haben immer dieses Klassik sehr betont, weshalb ich das jetzt auch mache. Genau, das ist ein neues Rennen, also das findet jetzt in 3 Wochen zum ersten Mal statt. Und die 4 Veranstalter sind sehr, sehr sympathische Menschen aus der Szene, die wirklich diese ursprüngliche Leidenschaft am Radsport für mich voll transportieren. Also wir sind wahnsinnig stark beim Two Volcano Sprint, wurde einer von denen auch auf Platz 2 eben platziert. Und die sind, obwohl sie so gar keinen, wenn ich das so sagen darf, gar keinen Fuck auf Style oder irgendwas geben, also keine Sponsoren, kein teures Material, sondern einfach diese krasse Leidenschaft am Radfahren und damit so erfolgreich sein, das finde ich total inspirierend. Und die haben eben dieses Rennen ins Leben gerufen, das zum Teil auch durch meine Heimat fährt, also wo ich eben herkomme, und das hat mich motiviert. Die Vogesen da sind hingegen neu für mich und es ist auch cool, da, ja, das so zu verbinden. Ja, freue ich mich total drauf. Sehr viele Höhenmeter in sehr wenig Kilometer.
Und das Dead Ends and Cake, das klingt so vielversprechend nach
Einbahnen und Kuchen.
Einbahnen und Kuchen. Weil,
nachdem ich ja in eurer geheimen Vorbereitung nicht eingebunden war, kann ich jetzt sagen, Einbahnen und Kuchen.
Ja. Und ich habe irgendwie eine Vermutung, was das sein könnte. Ich habe nämlich das einmal in einem Podcast gehört über das Rennen. Das ist, glaube ich, jedes Jahr anders, oder? Und da muss man in der Schweiz ziemlich viele Stationen abfahren und sich da irgendwie ganz eine spezielle Route selbst zusammenbauen und bekommt dann immer wieder ein Stück Kuchen unterwegs, wenn man in der Station angefahren hat. Stimmt das so?
Ja, das Konzept ist eigentlich total witzig, finde ich. Ganz simpel. Also es sind 5 Checkpoints, es sind 5 Sackgassen und in jeder Sackgasse am Ende gibt's Kuchen. Und die Aufgabe ist quasi, diese 5 Stationen auf beliebige Weise auf dem Rad zu verbinden. Und wer das als erstes schafft, hat gewonnen. Das heißt, man kann mit dem Mountainbike, mit dem Gravelbike, mit dem Rennrad, man kann Hikebike machen. Also da ist irgendwie alles möglich. Es geht nur darum, diese 5 Punkte zu verbinden. Und genau, man darf ja nicht über seine Route sprechen, aber bei mir sind es so ungefähr 500 Kilometer. Also vergleichsweise kurz und knapp 9000 Höhenmeter. Und für mich wird die Challenge, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich werde einfach mal versuchen, das am Stück zu fahren.
Und Startzielort ist auch komplett frei wählbar oder gibt es da schon einen gemeinsamen Start?
Genau, Start und Ziel ist fix. Ja, genau, da trifft man sich dann quasi wieder, ja.
Wie viele Stück Kuchen, glaubst du, wirst du da brauchen? Weil 5 scheint mir jetzt ein bisschen zu wenig sein für die ganze Tour, außer sie sind halt extrem groß.
Ja, ich werde schon zwischendurch mal shoppen gehen müssen, ja.
Deine 3 Rennen, jetzt habe ich das vielleicht auch wieder nicht aufgepasst, aber das sind 2 Gravel-Rennen und 1 mit dem Rennrad, oder?
Genau, das Gran Guanche war jetzt auf Gravel. Ich werde das Dead Ends in Cake, glaube ich, auf der Straße fahren, weil ich versuchen will, einfach dieses Ding am Stück zu fahren. Und es geht auf der Straße, glaube ich, schneller als auf Gravel, selbst wenn man sich vielleicht Offroad ein paar Kilometer und Höhenmeter sparen kann. Und das Mittelgebirge wird auch auf der Straße sein und das Transpyrenees zum Großteil auch. Ja, also diese großen Gravel-Rennen habe ich, man weiß nicht, was noch passiert, aber habe ich zumindest nach jetzigem Plan für dieses Jahr abgehakt.
Das Transpyrenees wird erst später im Jahr stattfinden und ich vermute mal, du hast vielleicht noch nicht alles im Detail geplant, aber wie ist es da grundsätzlich? Ist die Routenwahl frei? Ist die Strecke vorgegeben? Und wie verläuft ungefähr die Strecke? Und rein vom Namen her kann man davon ausgehen, es geht ausschließlich durch die Berge, oder?
Genau, es geht sogar 2-mal durch die Pyrenäen, also einmal vom Atlantik ans Mittelmeer und dann wieder zurück. Und das, die Route folgt über ein paar fixe Checkpoints, ein paar feste Routenstücke und den Weg dazwischen kann man sich quasi frei planen. Und die Routenplanung ist da, glaube ich, schon sehr herausfordernd, so wie ich bisher für mich die Route ein bisschen geklickt habe. Also ich glaube, da werde ich noch viel Zeit investieren. Weil es da eben auch die Möglichkeit gibt, auf Gravel zu fahren oder mehr auf der Straße, wie auch immer, ja. Aber ich war letztes Jahr im Herbst in den Pyrenäen zum ersten Mal zum Urlaub machen und ich bin einfach, ja, überwältigt von der Landschaft da und das ist so ein Grund, warum ich mich da total drauf freue.
Ja, ich war auch, ist jetzt schon eine Zeit lang her, in den Pyrenäen am Tourmalet natürlich und ich war auch wahnsinnig begeistert und dieses Rennen ist dort in der Gegend einfach so präsent, weil man in jedem Kaffeehaus, in jedem Radshop hängt dieses Plakat von diesem Rennen. Also das ist sehr populär, aber nicht nur dort, sondern auch in der Ultraszene ein Klassiker schon fast.
Ja, ich würde sagen, also mit dem Transcontinental ist es so das prestigeträchtigste unsupported Ultrarennen. Also das Transcontinental hat eben viel mehr Kilometer, das Transpyrenees viel mehr Höhenmeter. So ist es so ein bisschen, glaube ich, was für die Aufliegerfahrer und was für die Kletterer. und ich sehe mich irgendwie mehr bei den Höhenmetern, deswegen wird es auf jeden Fall ja eine große Challenge für mich auch.
Ja, die beiden Rennen werden ja von den gleichen Veranstaltern ausgetragen, vom Team von Lost Dot. die ja das TCR und das Trans-Pyrenees austragen. Und man hört ja einfach auch, dass bei denen einfach das Reglement wirklich straff ist. Also da gibt es genaue Regeln, strengere Regeln vielleicht als bei vielen anderen. Aber offensichtlich bürgen die auch für ja, Qualität und für populäre Rennen.
Auf jeden Fall, ja. Man muss sich ja sogar für einen Platz bewerben. Also man muss wirklich so eine Art Test ausfüllen und Fragen beantworten zum Rennen, zu verschiedenen technischen Fragen, wo dann ausgewählt wird, wer teilnehmen kann. Ja, so ein bisschen elitär. Manchmal weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, aber es ist auf jeden Fall besonders.
Ich habe noch eine Frage oder ein Thema. Und zwar, wir haben ja das letzte Mal angesprochen, dass uns der gemeinsame Ausstatter mitunter auch verbindet. Nämlich wir fahren beide mit Specialized-Rädern und haben hin und wieder die Qual der Wahl. Welches S-Works nehmen wir heute?
Und ich habe kein S-Works.
Was? Wieso nicht? Das ist ja ein Wahnsinn. Weil ich nämlich letztes Mal wegen meiner Ausrüstung für diese Saison gesprochen habe und ich habe auch gefragt, weil ich ja selbst heuer ein unsupported Rennen fahren werde. Und ja, dann habe ich gefragt, übrigens, ich möchte gerne Diana fragen, welches Rad sie fährt. Und dann habe ich von Specialized auch den Tipp bekommen, ja, du bist jetzt auf ein Ethos umgestiegen beim zweiten Mal Three Peaks, also das leichteste Modell. Und zuerst war es halt ein anderes. Und ja, wie wichtig findest du die Ausrüstung? Ich meine, natürlich ist ein stabiles und ein leichtes und ein zuverlässiges Rad super wichtig. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es halt so in der Szene mit großen Sponsoren manchmal etwas komische Blicke gibt. Oder ist das gern gesehen, wenn da jetzt Leute unter Anführungszeichen als Profis daherkommen mit Sponsoren, wo sonst so viele einfach quasi Abenteurer sind und nicht die beste Ausrüstung haben?
Ja, also ich bin das, also nicht nur deshalb, aber ich bin sehr gespannt, wie dein erstes unsupported Rennen wird, Straps. ich werde dich da auf jeden Fall verfolgen. Und ich bin, wie du das jetzt ansprichst, auch sehr gespannt, wie die Community da reagieren wird. Weil tatsächlich ist es so ein bisschen ein Thema, dass das halt so ein bisschen die Hippie-Art im Radsport ist. Oder es sind viele Leute, die wirklich mit, also ich sehe da Dinge, so würde ich halt hier nicht auf eine 100-Kilometer-Tour gehen. Also mit kaputten Schuhen am Start und Birkenstocks und aufgeschnittenen Schuhen. Und ja, einfach, aber ich finde genau, das ist das Schöne. Also es geht so um diese pure Liebe wirklich zum Radfahren. Also man muss einfach Radfahren lieben, sonst macht man sowas nicht. Und das verbindet dann doch irgendwie alle. Und ich finde diese Community wahnsinnig schön. Also ich habe von all den Radmarathons, die ich gefahren bin, bin ich nie wieder danach mit jemand von den Leuten, die ich darüber kennengelernt habe, irgendwie Rad gefahren. Und über die Ultrarennen habe ich so viel Freunde gefunden, mit denen ich einfach zum Spaß jetzt ein Wochenende lang Radfahren und Bikepacken gehe. Mit denen ja einfach diese Freundschaft so entstanden ist, wie ich das aus den Radmarathons nicht kannte. Und das ist so das Besondere an dieser Community. Und gleichzeitig, wie du das angesprochen hast, ist so ein bisschen die Sorge, dass es sich halt immer mehr professionalisiert. Also die ersten 3, 4, 5 Fahrer haben eigentlich schon Sponsoren, also kriegen zumindest ihre Räder oder Material gestellt, wie ich das ja inzwischen auch krieg. Und ich bin dafür mega dankbar. Und man muss auch sagen, dass ich mir das Rad, das ich fahre, könnte ich mir vielleicht schon leisten, aber ich weiß nicht, ob ich das tun würde. Also es ist natürlich irgendwie vielleicht ein Vorteil, aber letzten Endes, und ich, da ist vielleicht wieder der Christian Englert und der Christoph Fuhrbach, die das Mittelgebirge Klassik organisieren, von denen ich vorher gesprochen habe, ein sehr gutes Beispiel, dass es darauf gar nicht unbedingt ankommt. Also die fahren zum Teil mit Birkenstock, mit einfachen, also um ein vielfach billigere Räder, als ich das fahre, und sind wahnsinnig schnell und belegen da die ersten 1, 2, 3 Plätze. Deswegen glaube ich, dass es über diese lange Distanz auch viel mehr ankommt als auf teures Material, sondern einfach auf diese Gewohnheit, auch viel Rad zu fahren und einfach gut im Sattel zu sitzen. Ist, glaube ich, entscheidender als auf welchem Sattel, also wie teuer der ist.
Welcher Sattel ist schon wichtig?
Aber nicht auf den Preis.
aber wie teuer ist nicht so wichtig.
Ja.
Und ich denke mir gerade, Birkenstock klingt schon nach einem guten Konzept. Ich meine, man kann definitiv schneller Birkenstock-Schuhe oder Sandalen ausziehen als die Carbon-Schuhe. Also man ist zumindest schneller vom Radl herunten.
Ich glaube, die Fußsohlen tun vielleicht weniger weh irgendwann.
Ist nicht der Lächlern morgen bei seiner Tour de France nonstop auch mit Birkenstock zumindest angekommen?
Ja. Auch ein gutes Beispiel. Aber wahnsinnig schnell.
Ja.
Also wie immer beim Radfahren, es hängt nur von dem, nicht nur, aber es hängt sehr viel von dem ab, was du in den Beinen hast und
nicht,
was du unter dem Arsch hast.
Ja, aber es gibt auf jeden Fall irgendwie die Angst in der Community, dass es halt professionalisiert wird, dass es sich dahingehend verändert, dass halt Leute damit ihr Geld verdienen. So. Ich persönlich sehe das irgendwie so, dass, also ich, das ist nicht schlimm. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so möglich wäre, dass die Fiona, die vor 3 Jahren das Rennen gewonnen hat, seitdem hat sich schon tatsächlich halt ziemlich viel getan. Also Leute wie der Ulrich zum Beispiel, auch der Paul Voss, der jetzt beim Gran Guanche zum Beispiel mitgefahren ist, oder der Mattia De Marchi, sind alles Profis oder ehemalige Profis, die halt das Feld da vorne anführen. Und natürlich verändert es so ein bisschen was. Aber ich finde es gar nicht schlecht. Also ich denke, es ist klar, dass sich jede Szene irgendwie verändert mit der Zeit. Und warum nicht? Also aufhalten können wir das nicht. Und ich finde, dass es es nicht schlechter macht. Es sind trotzdem noch die gleichen Leute dabei wie vor 3, 4, 5 Jahren auch noch.
Ich glaube, das hat man auch beim Race Across America zum Beispiel gesehen, dass das so jetzt, da war das Ganze ein paar Jahre früher oder vielleicht ein paar Jahrzehnte früher, aber du warst in den 80er, 90er Jahren genauso. Du bist mit Stahlrahmen gefahren worden, ohne Aufleger, ohne Funkgeräte. Die Ernährung war halt einfach irgendwas mit Pommes und Cola. Und der Franz Spielauer, der 88 als erster Österreicher das Ram gewonnen hat, schreibt in seinem Buch, dass er halt 9 Tage, oder ich bin mir nicht sicher, wie lange er unterwegs war, hat er sich von Milch mit Elektrolytpulver und so Flüssig-Kohlenhydraten-Mix irgendwie ernährt. Also die hat wirklich Dutzende oder wahrscheinlich über 100 Liter Milch getrunken, weil es ein bisschen mehr Kalorien hat als Wasser. Und ich glaube, das wird heute auch kein Mensch mehr machen. Und ja, Vollbärte, lange Haare, wobei lange Haare kommen jetzt wieder, behaupte ich. ja, und da hat sich einfach sehr viel professionalisiert, wenn man das heute anschaut. Zeitfahrräder, Scheibenlaufrad, Aufleger, Funkgeräte, Ernährungsprotokolle digital, wo alles gleich überwacht und mitdokumentiert wird. Die Navigation ist jetzt halt einfach auf einem ganz anderen Level als früher mit dem ausgedruckten Roadbook. Ich glaube, diese Professionalisierung ist wahrscheinlich gar nicht aufzuhalten oder gar nicht zu vermeiden.
Ja, genau. Aber trotzdem gibt es eben noch immer Leute, die irgendwie langsam aussehen, aber sehr schnell sind. Und es gibt Leute, die sehen sehr schnell aus und sind dann sehr langsam.
Wir haben die letzte Folge damit beendet, dass ich gesagt habe, du bist schuld, dass ich an den Seven Serpents teilgenommen haben werde.
Ja, das musst du noch aufklären. Ich bin gespannt.
Das muss ich jetzt noch aufklären. Wir haben einen gemeinsamen Freund und der hat die irgendwann einmal auf Instagram verlinkt und seitdem folge ich dir und dann hast du dieses Rennen geteilt in deiner Story, dass es das gibt und ich hatte nicht den Mut, mich zum Three Peaks anzumelden und habe mir dann das angeschaut und gedacht, ja, das ist schon eher meine Kragenweite und das werde ich probieren.
Cool. Also,
danke dafür.
Ja, das war tatsächlich ein Rennen, das ich auch gern gefahren wäre, aber was halt zeitlich nicht gepasst hat, weil das ziemlich knapp zum Mittelgebirge stattfindet und einfach das wäre einfach nicht möglich gewesen. Außerdem habe ich ja noch einen Job, der irgendwie wahrgenommen werden muss. Deshalb ging sich das für mich nicht aus, aber ich fand es total ein cooles Konzept, coole Strecke und deshalb habe ich das geteilt, ja. Also cool, wenn es ankam.
Ja, wirklich. Es war sehr schnell ausgebucht und Ich bin sehr gespannt, wie es gewesen sein wird. Ja.
Ich auch.
Hast du für uns und für alle, die uns zuhören und vielleicht einmal auch ein unsupported Rennen fahren möchten, egal ob Gravel oder Straße, so etwas, was du uns mitgeben kannst, ganz ein wichtiges Motto, was man auf keinen Fall vergessen darf oder so, ein paar wichtige Tipps vielleicht?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man da mit einer Einstellung rangeht, dass man nicht alles planen kann und dass viel passieren wird, was das Rennen irgendwie übernimmt. Und es braucht irgendwie so eine gesunde Gelassenheit, vielleicht auch eine gewisse Naivität. Und ich glaube, diese Naivität ist die, was mein erstes Unsupported-Rennen ja auch so, also das WePeaks vor 2 Jahren irgendwie so magisch gemacht hat, sondern ich habe mich davor relativ wenig mit der Strecke beschäftigt. Ich bin dieser Linie auf meinem Wahoo nachgefahren und habe dann recht spontan entschieden. Und das, finde ich, ist das Besondere auch dran. Und genau dieses Abenteuer oder die Einstellung wird halt von diesen Rennen auch irgendwie gefordert. Also man wird auf jeden Fall in Situationen kommen, in denen es keinen Spaß macht und in denen das irgendwie ausweglos erscheint. Und dann darf man sich einfach alles mal nicht so ernst nehmen. Also einfach nicht so viel nachdenken und vielleicht dann einfach mal 1-2 Stunden schlafen. Und man startet immer mega hektisch und mit Zeitdruck in diese Rennen. Und dann spätestens am 2. oder 3. Tag merkt man, dass sich das Feld so entzerrt hat, dass eine Stunde hin oder her eh nichts zur Sache tut. Und wenn man dabei ein bisschen Luft rausnimmt und alles ein bisschen gelassener sieht, dann funktioniert das eigentlich besser. Und genau, man muss, glaube ich, einfach mit diesem Grundoptimismus in so ein Rennen starten, dass schon eh alles gut gehen wird und sich da nicht so viel rein verkopfen.
Genauso werde ich es gemacht haben. Ich bin schon wirklich sehr aufgeregt und ich freue mich drauf, dass jetzt in der letzten Vorbereitungswoche noch panisch Akkus bestellt für die Schaltung, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Schaltung die ganzen 800 Kilometer durchhaltet.
Ja, da wurde ich auch überrascht. Beim Gran Guanche ging sie aus. Aber ich hatte Gott sei Dank einen zweiten dabei, ja.
Du hast jetzt gesagt, man soll sich nicht zu viel Stress im Vorfeld machen und einfach schauen, was kommt. Ein paar Dinge sind vielleicht doch gut, oder, wenn man sie im Vorfeld überlegt. Also so die Tempowahl, vielleicht nicht so ganz schnell starten und sich ein paar Reserven aufhalten für die zweite Hälfte des Rennens. Ist das auch ein Tipp, oder würdest du sagen, nach Gefühl fahren? Und wenn man sich am Anfang gut fühlt, kann man ruhig auch ein bisschen schneller starten, weil langsam wird man sowieso. Egal, ob man langsam startet und noch langsamer wird oder ob man zügig startet und dann etwas langsamer wird.
Also ich habe das Gefühl, dass man am Anfang, vor allem am ersten Tag, sowieso überpaced. Also da ist die Aufregung irgendwie da, alle fahren schnell, alle haben Bock. Es ist wirklich so, mir kommt es immer vor, als würde man wirklich die Affen aus dem Zoo lassen. Also alle fiebern auf den Tag hin und dann geht's los und dann fahren alle schnell. Und letztes Jahr beim WePeaks habe ich in der ersten Nacht schon 2 Stunden geschlafen. Und das haben ziemlich wenig Leute gemacht. Und ich habe dadurch, glaube ich, 40 oder 50 Plätze verloren, die ich dann aber am zweiten Tag alle wieder easy aufgeholt habe, weil halt jeder irgendwann schlafen muss. Und wenn man sich einfach vergegenwärtigt, dass das Rennen halt nicht nach 400 Kilometern vorbei ist, sondern ein paar Tage dauert, dann lohnt sich das wirklich, sich da irgendwie nicht von den anderen verunsichern zu lassen, sondern sich die Zeit zu nehmen. Und am Ende wird sich das auszahlen. Also das stimmt schon, wie du das sagst. Da darf man. Ich habe tatsächlich letztes Jahr dann geschafft, bis am 3. Tag nie auf diesen Tracker zu schauen. Also ich wusste ewig lang nicht, dass ich die erste Frau bin und dass ich auf Platz 5 lieg. Eigentlich erst, als ich dann aufgeben wollte und aufhören und schon den Zug nach Innsbruck rausgesucht hatte, da habe ich mal geschaut und dann realisiert, dass ich 5. bin. Und dann das ist natürlich auch gut für die Motivation. Aber bis dahin hilft es auf jeden Fall, da sich nicht irritieren zu lassen, sondern sich auch die nötige Zeit zu nehmen, ja.
Wir beenden den Podcast meistens so mit der Frage nach der Faszination des Ultraradsports und der Liebe für den Radsport. Die lebst du einfach, das sieht man, ich weiß nicht, ob man es hört auch, aber wir am Bildschirm, wir sehen es, wie du über das ganze Gesicht strahlst, wenn du über das Radfahren redest. Aber vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz prägnant zusammenfassen, was macht für dich die Faszination Ultraradfahren aus?
Also ich würde sogar sagen, dass es nicht nur die Faszination am Ultraradfahren ist, sondern manchmal reicht es auch 1-2 Stunden. Wie heute Morgen war ich einfach vor der Arbeit 1,5 Stunden richtig schnell, viel hart Radfahren und es war halt perfekt. Und manchmal braucht man dann aber 16, 17 Stunden, dass es sich so perfekt anfühlt. Und ja, ich finde einfach das Gefühl so, dass man alleine sowas meistert, auch gerade im im Unsupported-Bereich, dass man da am Ende ankommt und weiß, das habe ich alles ganz allein geschafft, ohne irgendjemand anders. Ich habe jede Entscheidung alleine getroffen und ich stehe jetzt hier am Ende nach 2700 Kilometer oder egal wie viel und nur ich bin dafür verantwortlich. Das gibt einem einfach so ein gutes Selbstvertrauen und so ein, ja, ein Optimismus auch im Alltag und das ist halt wahnsinnig schön an dem Sport, finde ich, dass man so Erfolgserlebnisse hat, die man nur für sich hat. Kann man natürlich auch haben, wenn man im Team oder mit anderen fährt, aber ja.
Wir haben ja dich nach deiner Meinung dazu gefragt.
Aber jetzt hast du natürlich noch eine Abschlussfrage selbst aufgelegt, nämlich wenn du sagst, wenn man im Team fährt oder mit anderen, ist das was dich vielleicht in Zukunft auch reizt, nur einfach um den Vergleich zu haben oder um zu sehen, was am Langstreckensport mit Betreuerteam vielleicht auch faszinierend ist oder wirst du diese Erfahrung eher auslassen und unsupported bleiben?
Ja, ehrlich gesagt kann ich mir nicht mal vorstellen, dass ich in einem Pair unsupported starte. Also ich glaube, supported mit einem Team zu starten, das kommt für mich irgendwie nicht in Frage. Also ich sehe mich da nicht. Ich mag dieses Abenteuer und dieses auf sich alleine gestellt sein wirklich sehr. Und ja, einfach aus dem genannten Grund, dass es für mich irgendwie die Motivation ist, am Ende alles auf mich selbst zurückschreiben zu können. Und ja, ich finde es einfach, das Abenteuer steht da für mich im Vordergrund und das habe ich so am besten, denke ich. Also bisher, wer weiß, was noch kommt, aber bisher sehe ich den Reiz, das unsupported Solo für mich weiter auszureizen.
Sehr schön. Wir werden das natürlich weiter verfolgen, deine Rennen. Wir verweisen noch einmal auf deinen Instagram-Account, wo auch unsere Hörerinnen dich verfolgen können und sehen, was du so treibst.
Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit und für das echt coole Gespräch oder für die zwei coolen Gespräche. Und ich glaube, du hast nicht nur dem Flo und mir wieder Motivation, Inspiration und Lust gemacht aufs Radfahren, sondern auch vielen, vielen anderen. Und ich glaube, das ist das Schönste an dem Ganzen. Deswegen machen wir auch mitunter den Podcast, weil es einfach schön ist, Erfahrungen und Begeisterung zu teilen und andere Leute damit zu erreichen. Und da hast du wirklich einen sehr, sehr großen Beitrag geleistet und dafür ganz großes Dankeschön.
Ja, danke für das Gespräch, Straps und Flo.
Danke fürs Kommen.
Alles Gute, bis bald. Hoffentlich sehen wir uns mal in der Realität und wir drücken dir die Daumen.
Weil vielleicht hat euer unsupported Rennen ja Zukunft, dann treffen wir uns bei so einem Rennen.